Vielleicht nicht in Westdeutschland, aber in Ostdeutschland sind sich alle einig, dass wir die Besatzer loswerden wollen.
Der Einfluss Amerikas wird im Osten Deutschlands verstärkt kritisch gesehen. Dabei teilen diese Regionen und die Vereinigten Staaten eine bewegte Vergangenheit. Mein Name ist Christoph Nostitz und ich arbeite am Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen. Unser Institut versucht genau diese gemeinsame Vergangenheit für Deutsche und Amerikaner greifbar zu machen. Im September bin ich nach Amerika geflogen, um genau dieser gemeinsamen Vergangenheit auf den Grund zu gehen. Auf der Suche nach transatlantischen Brücken folgte ich der Spur des großen Mühlhäuser Brückenbauers Röbling. Meine Reise führte mich quer durch Pennsylvania, New Jersey bis zur Brooklyn Bridge nach New York. Und was ich auf meiner Reise über den amerikanischen Traum und meine Heimat gelernt habe, das will ich euch in den nächsten drei Folgen erzählen. Ich komme aus Mühlhausen. Ich bin zwar in Jena geboren, bin aber seit meinem vierten Lebensjahr in Mühlhausen aufgewachsen. Meine Einschulung, meine ersten Partys mit Freunden, mein erster Kuss und mein Abiball, all das hat in Mühlhausen stattgefunden. Aber wenn mich damals jemand gefragt hat, woher ich komme, habe ich immer Jena gesagt. Ich wollte aus einer größeren und wichtigeren Stadt kommen. Als Mühlhäuser hatte ich mich immer irgendwie abgesondert vom Rest der Welt gefühlt. Ich hatte immer das Gefühl, dass die großen Dinge woanders passieren und dass die Region, in der ich aufgewachsen bin, keine größere Rolle für das Weltgeschehen spielt. Ich wurde erwachsen und die Welt, die ich vor allem in den Medien wahrnahm, veränderte sich auch weiter. Nur irgendwie schien in Mühlhausen immer alles gleich zu bleiben. Wie für viele Deutsche waren dafür die USA lange ein Sehnsuchtsort für mich. Wie viele andere hier in Deutschland fand ich alles aus den USA irgendwie cool. Vor allem Dinge, die mit Unterhaltung zu tun hatten. Meine damaligen Lieblingsbands kamen aus den USA und amerikanische Serien und Filme fand ich auch irgendwie viel besser als das, was wir hier in Deutschland hatten. Im Studium habe ich dann später gelernt, dass diese enge Verbindung zwischen Deutschland und den USA sogar viel älter ist. Sie geht nämlich schon auf eine Zeit zurück, in der es noch nicht mal einen deutschen Staat gab. Ich versuche hier mal euch ein bisschen Kontext zu geben. Beginnen wir mit einem Blick auf Deutschland. Das Deutsche Reich als erster deutscher Nationalstaat wurde erst 1871 gegründet. Vorher gab es verschiedene Staatenbünde, in denen deutschsprachige Kleinstaaten zusammengefasst wurden. Zwischen 1820 und 1899 sind dann etwa 5 Millionen Menschen aus deutschsprachigen Gebieten in die USA ausgewandert. Heute geben ungefähr 49 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen an, deutsche Vorfahren zu haben. Das bedeutet also, dass heute etwa 17% der amerikanischen Bevölkerung einen deutschen Hintergrund hat. Deutsche Auswanderer bilden damit die größte europäische Einwanderungsgruppe in den USA. Das kann man sich vielleicht heute nur schwer vorstellen, aber es stammen sozusagen mehr Amerikaner von Deutschen ab als von ihren Engländern oder anderen Europäern.
Deutschland ist immer noch ein besetztes Land. Wir sind keineswegs souverän. Wir sind die Sklaven der Amerikaner.
Deutsche und Amerikaner sind sich also historisch schon seit sehr langer Zeit nah. Heute scheint diese Verwandtschaft irgendwie von wachsendem Anti-Amerikanismus verdrängt zu werden. Verschwörungstheoretiker wie Jürgen Elsässer, das ist der Mann, den wir auch schon am Anfang der Folge gehört haben, verbreiten immer wieder wilde Theorien über den amerikanischen Einfluss in Europa und ganz besonders Deutschland. Viele dieser Theorien behaupten, dass Deutschland immer noch eine amerikanische Besatzungszone wäre. Vor allem in Bezug auf Corona und Wirtschaftspolitik wird da immer wieder behauptet, dass die USA versuchen, Deutschland klein zu halten. Historisch ist an diesen Vorwürfen allerdings wenig dran. Mr. Gorbachev, tear down this wall. In den 80er Jahren waren es nämlich vor allem die USA, die sich für die Wiedervereinigung Deutschlands eingesetzt haben. Die anderen Besatzungsmächte wollten nämlich von diesen Plänen erstmal nichts hören, weil man befürchtete, dass ein wiedervereinigtes Deutschland zu mächtig werden könnte. Schauen wir nach diesem kurzen historischen Exkurs wieder auf die Rolle deutscher Einwanderer in den USA. Besonders Mitteldeutschland hat nämlich eine sehr wichtige Rolle in der Entstehung der Vereinigten Staaten gespielt. Wer sich an unsere letzte Folge erinnern kann, der weiß vielleicht noch, dass neben Einwanderern vor allem auch Religion, also Protestantismus, ein echter mitteldeutscher Exportschlager war in den USA. In dieser Folge soll es aber mehr um den historischen Einfluss einer bestimmten Person gehen. Und zwar den Mühlhäuser Ingenieur und Architekten Johann August Röbling. Oder einfach nur John Röbling, wie er sich dann in den Staaten genannt hat. Viele Mühlhäuser erinnern sich, dass Röbling irgendwas mit der Brooklyn Bridge zu tun hatte. Röbling hat aber auch noch viel mehr erreicht, nachdem er nach Amerika auswanderte. Was nämlich nur die wenigsten wissen, ist, dass er mit nur 25 Jahren seine eigene Siedlung gründete.
If it goes on again, I gotta go to the circuit breaker.
Und genaueres habe ich in Saxonburg gelernt. Genau der Siedlung, die Röbling damals gegründet hat.
I'm Fred Caesar. I'm the volunteer curator of the Saxonburg Museum. 2022, we're celebrating our 190th anniversary of the founding of Saxonburg by John Roebling and his brother, Carl Roebling. John Roebling came to this country with the vision of setting up an agricultural area with a main town. He did build on the American spirit. You're self-surviving, you live off the land, and you had the rights to do that. So he wanted to set up a town that did have that spirit. He took the American spirit. I bought the land. I'll sell the land. I'm not making money off of you. I want you to come and grow here. But John was, with the vision he had about agriculture, he wasn't a farmer. He was not good. He was not patient. Corn didn't grow. Wheat didn't grow. But his brother was the farmer. And his brother, Carl, is the one that really tended the farmland. But it was tough. They had to clear the land. They had to do all that. And really, when you get down to it, this land was not as good for farming as it is.
Röbling ist also mit seinem Bruder Karl und einer Gruppe Mühlhäuser in die USA ausgewandert, um dort den amerikanischen Traum zu finden und zu leben. Die beiden Brüder kauften Land und gründeten Saxonburg, als eine Siedlung für Mühlhäuser, aber auch andere deutsche Auswanderer. Im Gegensatz zu heute bestand der amerikanische Traum damals aber vor allem aus einem Bauernleben. Es war der Traum, unabhängig zu sein und sich durch seine eigene Arbeit auf den Feldern selbst versorgen zu können.
When his brother died, there was nobody to tend the farming. So this was 1837. By that time, John had married. He had his first son. Then his brother dies that summer. He promised his brother that he would take care of his family. Carl had a wife and two children, one son and one daughter. And so John said, I'm going to take care of your family. He had more mouths to feed. He had everything. So he had to turn away. What did he do? He went back to his roots of engineering, and he got a job doing surveying work, which then led him to getting into wire rope cabling, and he came back to what he learned when he was a young man in Prussia, and he then started the wire rope business, and that's the legacy we live today.
Wie uns Fred erklärt hat, war Röbling kein besonders begabter Bauer. Dafür war er aber ein überaus talentierter Ingenieur. Nachdem sein Bruder Karl während der Feldarbeit dann an einem Hitzeschlag gestorben ist, musste Röbling irgendwie umdenken. Um seine eigene Familie und die seines Bruders versorgen zu können, begann Röbling wieder als Ingenieur zu arbeiten. Schon bald hatte er die zündende Idee. Röbling beobachtete nämlich ein Problem auf den Baustellen, auf denen er arbeitete. Überall dort, wo nämlich schwere Dinge transportiert werden mussten, wurden Wagen an Seilen gezogen. Und diese Seile waren nicht immer zuverlässig. Eines Tages dann riss ein Seil und ein vollbepackter Wagen löste sich und überfuhr zwei von Röblings Kollegen. Dieses traumatische Erlebnis brachte Röbling dann auf die Idee, Drahtseile so ineinander einzudrehen, dass sie große Gewichte zuverlässig tragen und ziehen konnten. Was danach geschah, erinnert so ein bisschen an moderne Erfolgsgeschichten. Wie zum Beispiel Steve Jobs begann auch Röbling damit, in seinem Hinterhaus an der neuen Technologie zu arbeiten. Und schon bald begann er damit, immer größere Mengen an Drahtseilen herzustellen.
So he then developed the industry here that was the wire rope cable. We are the birthplace of the wire rope cabling industry in the United States. It all started here in Saxonburg. Men doing hard labor work. He paid them, don't get me wrong, and his wife made breakfast, lunch, and dinner, and he gave them a break at 10 and 4 with whiskey and bread. But he would have them work from sunup to sunset, and they would twist 1,200 feet of cabling. And his business just took off. There was no plant here. Everything was men. 8 to 16 men, he would pay them, but 8 to 16 men would come here and twist cabling. Sometimes the cabling was 600 feet long, sometimes it was 1,200 feet long. It was a lot of work and hard work. But
die Herstellung von Drahtseilen ist extrem arbeitsintensiv. Das konnte auch Whisky zum Mittag nicht ändern. Und um die steigende Nachfrage an Drahtseilen bedienen zu können, brauchte Röbling dann irgendwann mehr Platz zum Produzieren. Und um zusätzlich dann diese Drahtseile effektiv transportieren zu können, brauchte er auch eine Anbindung an das wachsende Schienennetz der USA.
I believe that this whole area would have been different if there was a railroad built, because he needed better transportation. So investors and people he knew said, hey, there's some land outside Trenton, New Jersey. We can help you buy that 25 acres of land. And so in 1848 he bought the land and left here in 1849.
Um sein Drahtseilgeschäft weiter wachsen zu lassen, siedelt Röbling dann mit Unterstützung von Investoren nach Trenton in New Jersey um. Und wie es dort weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. So viel erstmal zur Geschichte Röblings. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist, wie Mühlhausen und Saxenburg heute aussehen. Röbling wanderte damals in die USA aus, um dort den amerikanischen Traum des Selbstversorgers zu leben. Und weil es im repressiven Preußen nur wenig Arbeit für ihn gab, suchte er eine neue Zukunft im jungen Amerika. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich erinnert diese Geschichte so ein bisschen an diese Goodbye-Deutschland-Auswanderer-Sendung. Leute wie Röbling formten überhaupt erst die Idee des amerikanischen Traums. Einwanderer wie er schafften es, aus dem Nichts etwas aufzubauen. Was diesen Traum so attraktiv macht, ist, dass ihn scheinbar jeder träumen kann, egal ob man reich ist oder arm. Und dieses Narrativ zieht sich bis in die Gegenwart. Nicht ohne Grund wandern heute jährlich etwa 10.000 Deutsche in die USA aus. Blicken wir jetzt einmal auf Mühlhausen, Röblings und meine gemeinsame Heimatstadt. Am besten fragt man Mühlhäuser nach ihrer Stadt in der letzten Augustwoche jeden Jahres. Denn dann feiern Mühlhäuser ihre fünfte Jahreszeit, die Kirmes. Für Leute, die nicht aus Mühlhausen kommen, wirkt die Kirmes vielleicht erstmal ein bisschen sonderbar. Aber für Mühlhäuser ist es das wahrscheinlich wichtigste Ereignis im Jahr. Zur Kirmes trifft man jeden wieder. Junge und alte Leute, alle, die für das Studium oder den Job Mühlhausen verlassen haben, kommen zurück in die Stadt und erinnern sich zusammen an ihre gemeinsame Zeit. Aber die Bedeutung der Kirmes, die lasst ihr euch am besten von Simone erklären. Wenn die Kirmes eine Religion wäre, dann wäre Simone die Päpstin.
Ja, ich bin die Simone Dietrich, bin Mühlhäuserin. Natürlich bin ich gerne Bürgerin dieser Stadt, ganz stolz drauf. Und Mühlhausen ist eine ganz alte, mütterliche, alte Stadt. Ich habe immer in Mühlhausen gelebt und habe nie, nein, nicht ein einziges Mal die Kirmes verpasst. Als wir unseren dritten Sohn geboren haben, sind wir aus dem Krankenhaus nicht nach Hause gefahren. Wir sind erst zum Kirmesumzug gefahren und dann nach Hause. So ist es. Das ging nicht anders. Das ging nicht anders. Und das ist natürlich schon 15 Jahre her. Und das ist in meinen Augen normal. Man nennt es auch Kirmesverrückt. Okay.
Okay, einige von euch fragen sich jetzt bestimmt immer noch, was es mit dieser Kirmes auf sich haben soll. Dafür zurück zu Simone.
Wo fängt man da an?
Kirmes ist erstmal in erster Linie ein Kirchweihfest, ne?
Ja, ein Kirchweihfest von den einzelnen Gemeinden. Viele Kirchen, viele Kirchweihfeste, ne? Und 1877 hat man gesagt, so viel Unzucht, so viel Unwesen. Wir müssen das anders machen. Und früher war die Hauptkirmes oder diese Stadtkirmes, die dann geboren wurde, erst Mitte September. Und jetzt ist es schon sehr viele Jahre, das letzte Wochenende im August. Und geht ja natürlich nur 9 Tage.
Es geht bei der Kirmes also nicht nur darum, auf Bierbänken die Nacht zum Tag werden zu lassen. Und wie uns Simone erklärt hat, geht es bei der Kirmes um mehr. Es geht um Tradition und es geht um Gemeinschaftsgefühl.
Kirmes ist ein Lebensgefühl. Ich denke, es ist wirklich ein Gefühl. Das kann man Außenstehenden nicht immer gut vermitteln, aber der Charakter der Kirmes ist egal, wo man hingeht. Alle sind gleich, alle sind meist gut drauf. Ja? Das ist nicht immer nur Trinken, aber das ist dieses Gemeinschaftsgefühl und das ist auch dieser Spaß. Wie gesagt, das ist das Schöne, dass alle gleich sind bei Kirmes. Ja, da sitzt der Bürgermeister, sitzt der Bauarbeiter, das ist völlig egal. Ja, und man kommt ins Gespräch und der eine gibt dem anderen einen aus. Ja, und man macht es selber. Ein Geben und ein Nehmen ist das eigentlich. Und man trifft wirklich alle Leute, die man das ganze Jahr nicht getroffen hat.
Was Simone als dieses besondere Gefühl der Kirmes beschreibt, klingt für mich irgendwie wie das Ideal der Gleichheit, das wir auch im Narrativ des amerikanischen Traums finden. Dieses Gefühl, dass alle gleich sind, ob arm oder reich. Solange du Eigeninitiative mitbringst, kannst du Teil der Gemeinschaft sein. Im amerikanischen Traum und zur Kirmes in Mühlhausen kann also jeder eine gute Zeit haben, solange er nur will. Man kann aber auch andere Facetten des amerikanischen Traums in Mühlhausen finden. Das ist mir jedenfalls in einigen der Interviews aufgefallen, die ich geführt habe mit Mühlhäusern. Zum Beispiel dieses Motiv des Selbstversorgers. Und die Fähigkeit, aus dem Nichts etwas aufzubauen. Mein guter Freund Christian ist zur Wendezeit in Mühlhausen aufgewachsen. Für viele Orte der ehemaligen DDR war diese Zeit sehr schwierig. Sie war vor allem mit Veränderung verbunden. Die flächendeckende Deindustrialisierung des Ostens, also der Wegfall von Arbeitsplätzen in der Industrie, hatte dabei weitreichende Konsequenzen für den sozialen und wirtschaftlichen Wandel der Region.
Ich bin Christian Schirmer und komme gebürtig aus Mühlhausen, Thüringen. Genau, bin da 83 geboren und jetzt seit mittlerweile 7 Jahren in Leipzig und genau, bin über 2, 3 Umwege zum Gitarrenbau gekommen und bin jetzt selbstständiger Instrumentenbauer in Leipzig. Aber ich habe mich so in Mühlhausen wohlgefühlt auf jeden Fall. Ich hatte meinen Freundeskreis und wir haben so unsere eigene kleine Subkultur da irgendwie selbst eingerichtet und eigene Proberäume dort uns eingerichtet und Musik gemacht, Konzerte veranstaltet.
Ja. Du hast ja auch zu einer ziemlich dynamischen, interessanten Zeit dort gelebt und bist dort aufgewachsen, der Wendezeit. Wie hast du das denn wahrgenommen für dich,
die,
für diese Umbruchszeit?
Die ersten Erinnerungen gehen eigentlich los, als ich vielleicht so 10 Jahre alt war und eigentlich diese ganzen liegen gelassenen Industrieruinen für mich als Spielplatz irgendwie interessant geworden sind. Da gab es, und ja, das war so ein großer Teil meiner Kindheit, war eigentlich draußen sein und durch diese alten Industriebrachen klettern und alte Gasmaskentaschen finden und irgendwie Schätze bergen. Das war pretty much meine Kindheit. So, ich habe das nicht groß hinterfragt. Man stellt die Umstände nicht in Frage, wenn man keine anderen kennt. Die Skaterhalle damals, diese XXL-Halle heißt das, glaube ich, und das gibt es ja auch immer noch, die haben wir damals mit ausgebaut. Da haben wir noch die Ölschlacke vom Fußboden gekratzt aus der Halle und genau, später hatten wir da auch mal ein Konzert.
Also, keine Ahnung. Was ich so ein bisschen dem entnehme, was du sagst, ist, dass man sich das einfach selbst schafft. Man nimmt sich die Räume, die schon dort sind und nicht genutzt werden, und baut dort selbst Sachen auf.
Das sind vielleicht so die Sachen, die man unternehmen muss, wenn sonst nicht viel geboten wird, dann wird man halt selbst aktiv im besten Fall.
In Mühlhausen zu leben heißt also oft einfach mal machen. Ob Konzerte oder die Kirmes, die auch von Mühlhäusern übrigens jedes Jahr selbst organisiert wird, den amerikanischen Traum aus dem Nichts etwas zu schaffen, den finden wir auch hier in Mühlhausen. Simone hat das super auf den Punkt gebracht.
Man lernt nicht immer das, was man möchte, man ist nicht immer so zufrieden damit, aber man muss das Beste daraus machen. Ja, damals hat man eben gelernt, was zur Verfügung stand. Ich habe später erst meinen Wunschberuf gelernt, aber wir waren auch zufrieden. Es war eine wunderbare Gemeinschaft. Ja, da ist das Beste draus zu machen. Und wenn man alles hat, ist man vielleicht auch nicht so zufrieden. Ja? Gerade wenn irgendetwas fehlt und man improvisieren muss, das macht Spaß. Und aus dieser Improvisation entsteht dann schon wieder was Neues. Ja? Und man tauscht sich dann mit anderen aus und man sagt dann, ich habe das so und so gemacht. Und manche Sachen, ja, auch wie zur Kirmes, ist dann zur Tradition geworden.
Die Tradition von Eigeninitiative und der Drang zur Selbstverwirklichung sind also sowohl Facetten des amerikanischen Traums als auch des Lebens in Mühlhausen. Schauen wir jetzt einmal auf die USA. Den Ort, den Röbling als neue Heimat gewählt hat. Aber auch der Ort, der das Versprechen des amerikanischen Traums als nationale Ideologie verkörpert. Zuerst hat mich aber interessiert, was Mühlhäuser so über Amerikaner denken, wo sie ja auf eine Art sozusagen entfernte Verwandte sind.
Immer diese negativen Nachrichten. Ne? Es gibt.
Das ist Thomas, Simones Partner.
Die super sind. Toll, alles wunderbar. Ne? Mhm. Aber man hört halt durch die Nachrichten immer dieses Negative auch. Ne?
Wenn ihr euch einen Amerikaner oder eine Amerikanerin vorstellt, wie stellt ihr euch die Person vor? So?
Also ich habe Amerikaner schon im Urlaub erlebt. So hier. Ne? Also immer,
so ein bisschen
immer,
großspielig,
ja,
meinst du?
Ja, immer.
Breaking news, a horrific scene in Texas. A gunman opens fire at an elementary school, killing 14 students.
Die meisten Deutschen kennen die USA also vor allem durch Medien. Und das sind meistens Negativschlagzeilen. Und dann haben wir noch dieses hartnäckige Klischee, dass Amerikaner großspurig wären. Dass viele so denken, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Schließlich trennen Deutschland und die USA über 7000 Kilometer und ein ideologischer Graben. Da braucht man nur mal auf Waffengesetze und Gesundheitssysteme schauen. Nicht jeder kann sich leisten, einfach mal schnell in die USA zu fliegen, um sich dort selbst ein Bild zu machen. Auf der anderen Seite können sich aber auch nur wohlhabende Amerikaner einen Urlaub in Europa leisten. Das würde zum Beispiel erklären, warum einige Europäer das Gefühl haben, dass Amerikaner auf großem Fuß leben würden. Das bedeutet aber nicht, dass jeder Deutsche nur Schlechtes von Amerika denkt.
Ja, mich würde eben interessieren, weil das ist ja ein multikulturelles Land, ja, wo jetzt die ganzen Strömungen, wo das alles her ist, ne, wo jetzt die Wurzeln sind von dem jeweiligen, das ist schon interessant, weil es ist ja ein Einwandererland und die eigentlichen Bewohner, die Kultur, die ist, ich denke mal, immer noch nicht genug beachtet.
Es kann auch sein, dass wir einen komplett falschen Eindruck haben von Amerika. Wie gesagt, man müsste mal da hinfahren und sich das selber angucken und sich selber ein Urteil auch darüber bilden.
Ja, es ist ja auch immer interessant, wer dort war, den kann man ja wenigstens fragen, ja? Denn wir haben nur die Meinung aus den Medien und die ist ja wirklich beeinflusst, sage ich mal. Aber jemand, der dort war, ja, wie unser Kumpel Christoph, ja, den können wir fragen. Wie ist es da eigentlich? Ja? Also wir sind eigentlich neugierig, wie die Leute eigentlich wirklich sind. Ja? Genau wie die Amerikaner neugierig auf uns sind, wie wir so sind.
Die Vereinigten Staaten von Amerika sind ein riesiges Land. Geografisch und kulturell sind die USA ein ziemlicher Flickenteppich. Es ist also gar nicht so einfach zu beschreiben, wie es dort genau ist, weil Orte einfach so verschieden sind. Aber wenn es irgendwo Gemeinsamkeiten zu Deutschland geben könnte, dann doch vielleicht in der Gegend, in der sich Röbling und die anderen Mühlhäuser niedergelassen haben. Da war ich also. Nur mein Mietwagen und ich. Und vor mir die weiten Pennsylvanias. Es haben sich aber nicht nur Röbling und seine Mühlhäuser Reisegruppe hier niedergelassen. Auch andere Deutsche kamen her. Und hier und da lassen sich auch die Spuren von denen noch erkennen. Ich bin hier gerade durch so einen Ort gefahren, Intercourse heißt der. Ich bin immer noch in Pennsylvania. Rechts und links überall Felder und dazwischen durch immer mal so ein Getreidesilo. Und eine Pferdefarm. Und die einzigen, die sich hier irgendwie an Speedlimit halten, weil sonst irgendwie jeder mindestens 15 Miles per Hour über dem Speedlimit fährt. Die einzigen, die sich daran halten oder wahrscheinlich drunter fahren, sind die Amish People hier. Ab und zu an der Kreuzung steht mal eine Kutsche. Und die halten sich auch an alle Verkehrsregeln. Und ab und zu kommt einmal ein Amish People entgegen auf einem Roller. Dann mal wieder in der Kutsche. Das ist auf jeden Fall interessant anzusehen. Pennsylvania ist ein Ort der Gegensätze. Man fährt durch weite Hügellandschaften, die irgendwie an den Thüringer Wald oder das Erzgebirge erinnern. Und dann fährt man irgendwann durch einen Tunnel und wenn man auf der anderen Seite wieder herausfährt, schaut man direkt auf die Wolkenkratzer von Pittsburgh. Ein eher unübersichtliches Netz von Highways und Zufahrtsstraßen durchzieht Pennsylvania wie Adern. Und wenn man dann dieses Wirrwarr an der nächsten Abfahrt verlässt, fährt man 5 Minuten später durch eine Reihe wunderschöner Kleinstädte, obwohl wir die in Deutschland vielleicht eher Dörfer nennen würden. Was diese kleinen Orte so besonders macht, das erklärt uns Fred.
Interesting, whoever comes to Saxonburg, if you come to our main street and come to our town, you're looking at a town that basically looks and has set up like it was from when the, Roebling and the people came over here and set up the town.
Wie viele andere kleine Orte in der Gegend sieht Saxonburg also immer noch fast genauso aus wie damals, als es gegründet wurde. Im Prinzip gibt es nur eine Hauptstraße mit Geschäften, und das ist die Main Street. Über die Jahre wurden dann zwar andere Straßen hinzugefügt, aber in Saxonburg spielt sich das Leben vor allem immer noch auf dieser Main Street ab. Mühlhausen, also der Ort, von dem Röbling und die meisten anderen Siedler kamen, galt damals immer noch als Vorbild.
He wasn't impressed. John was... The town wasn't quite what he thought it would be. It wasn't Mühlhausen, in a sense. I mean, we weren't the big medieval town that turned into a... We're a small town, 600 acres, 1,400 people now. We only had a population of 61 households in families in 1846, but we were viable.
Röbling kam nie wieder nach Saxonburg zurück. Er arbeitete zwar an Brücken in der Gegend um Saxonburg, aber vermied es immer, in den Ort selbst zu kommen. Röbling schien wohl irgendwie unbeeindruckt von Saxonburg zu sein. Jedenfalls im Vergleich zu Mühlhausen, wie uns Fred erzählt hat. Heute ist Saxonburg immer noch eine Kleinstadt mit nur 1.400 Einwohnern. Trotzdem ist man aber stolz, aus Saxonburg zu kommen. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass man in Saxonburg stolz auf seine Vergangenheit ist. Und dieser Vergangenheit begegnet man überall im Ort. Ob auf der Main Street mit ihren kleinen, fast 200 Jahre alten Schaufenstern oder auf dem Friedhof, auf dem man immer noch die Grabsteine der ersten Siedler finden kann.
There's Mutters in several locations here. I don't know, I can't remember what Mutter. There's a Mutter there. We'll drive by.
Ich hatte mich ursprünglich mit Fred im Saxenburg Museum verabredet. Wir wollten eine kleine Tour durch das Museum machen und anschließend ein Interview aufnehmen. Das Ganze sollte so eine Stunde dauern.
She was Carl's daughter. That's where she is buried, and she was the last of the original Roblings.
Aber irgendwie ist unser Gespräch dann komplett aus dem Ruder gelaufen. Nach dem Interview hat mir Fred nämlich noch spontan eine Tour durch Saxenburg gegeben. Und vor jedem Haus haben wir dann angehalten und hat mir erzählt, wer es gebaut hat und wem es dann heute gehört. Und wieso überhaupt laufen, wenn man auch gemütlich auf einem Golfkart fahren kann? Natürlich sind wir mit dem Kart auch auf den Friedhof gefahren, um uns da die wichtigsten Gräber anzuschauen. Am Ende waren wir ungefähr 5 Stunden zusammen unterwegs. Nach unserem Ausflug habe ich mich noch mit Brian und Karen unterhalten.
So, I'm Brian Antosik, former mayor. I was instrumental in getting Mühlhausen and Saxenburg to be sister cities.
I'm Karen Antosik, married to Brian. I'm a former math teacher and chose to retire early to travel and enjoy family more and do things like the exchange with Germany, and I've been there 3 times and look forward to going more.
Tatsächlich hatte ich Karen und Brian schon ein paar Wochen vorher kennengelernt. Und wie so viele gute Bekanntschaften lernten wir uns auf der Mühlhäuser Kirmes kennen. Brian war früher mal Bürgermeister von Saxenburg. Und er war einer von den Leuten, die geholfen haben, aus Mühlhausen und Saxenburg Schwesternstädte zu machen. Die beiden kommen seit ein paar Jahren jedes Jahr zur Kirmes nach Mühlhausen geflogen. Und auf der Kirmes habe ich ihnen dann von meiner geplanten Reise erzählt. Und sie haben mich dann einfach sofort zu sich eingeladen. Bei den beiden habe ich dann auch für 2 Tage gewohnt. Sowohl Karen als auch Brian sind ziemlich aktiv in der Gemeinde. Zum Beispiel arbeiten sie mit dem Rotary Club in Saxenburg. Und ihr Ziel ist es, dabei die Gemeinde zu unterstützen.
We've both been hardworking our whole life. I was a stay-at-home mom for 10 years before going to college for 4 years and beginning teaching at age 40. I volunteered a lot and we're both just, I think it's who we are to give to the community and to be hospitable and things that we do. Rotary especially, it's our main outlet right now to give to the community and to do things.
Also für mich klingt das verdächtig nach dem, was wir in Mühlhausen auch schon gehört haben. Diese einfach mal machen Einstellung. Einfach mal Dinge selbst organisieren, wenn man will, dass was passiert. Wir kommen also wieder auf das Narrativ des amerikanischen Traums zurück. Die Idee, dass man durch Selbstinitiative und harte Arbeit alles erreichen kann. Ich habe Brian gefragt, wie es in der Region denn so in Sachen Arbeit aussieht. Und das gerade auch, weil viele Deutsche ja den Eindruck haben, Amerikaner würden so viel Geld verdienen.
When I was a kid, you had a company called Pullman Standard that manufactured railroad cars. Between that and a company called Armco, which was a steel company, those were probably the 2 biggest manufacturers in the area. In the mid-80s, the steel industry kind of fell apart. It really rocked the area, but it was very interesting to me. The people were so resilient and able to make the change rapidly. So there wasn't really a big downturn in the economy here because people, you know, there were different businesses coming into the area which were more service related. And so those people that lost their jobs in the steel industry, they were able to quickly recover and do something different. So.
Die Region um Saxenburg war also genauso von Deindustrialisierung betroffen. Viele Leute in der Region konnten zum Beispiel in Stahlwerken gutes Geld verdienen. Als die Stahlindustrie dann aber in den 80er Jahren begann, Stellen abzubauen, musste man sich umorientieren. Viele Gegenden in der USA haben sich davon immer noch nicht erholt. Brian beschreibt aber, dass sich Leute in Saxenburg mit der Situation arrangiert haben. Statt Jobs in der Industrie setzt man in der Region jetzt mehr auf Service-Jobs. Und diese Transformation war in Saxenburg ziemlich erfolgreich. Aber am besten lassen wir uns das von Megan erzählen. Sie hat einen Laden auf der Main Street in Saxenburg.
My name's Megan Pohl. We are in Saxenburg, PA at Batch. And it's my store and my business partner Jessica Brewster's store. Yeah, it really did just come about. I don't know how, but it's pretty awesome. And I think, you know, it's laws of attraction. A couple of us started and then Saxenburg's a place that builds confidence within people. And I think that whole vibe of town people want to take a chance and women are just kind of jumping to it, which is really cool.
Diese Umorientierung in Richtung Servicejobs gab nämlich Frauen wie Megan die Möglichkeit, selbst einen Laden zu eröffnen. Nach dem Verlust von Industriejobs in der Region hatten Leute nämlich auch kein Geld mehr, viel zu kaufen. Und viele der traditionell von Männern geführten Läden auf der Main Street mussten deshalb schließen. Und die Läden standen da lange leer, was dann am Ende dazu führte, dass auch niemand mehr nach Saxonburg kommen wollte. In den letzten Jahren haben aber vor allem Frauen wie Megan diesen Leerstand einfach genutzt. Sie konnten sich selbst verwirklichen. Und heute gibt es auf der Main Street unzählige Cafés und kleine Läden. Fred, der ja in Saxonburg jeden Stein kennt, hat mir dann später erzählt, dass etwa 85% aller Läden auf der Straße von Frauen geführt werden. Megans Geschichte klingt dann also auch nach dem amerikanischen Traum. Mit viel Selbstinitiative und Mut haben es Frauen in Saxonburg geschafft, sich selbst etwas aufzubauen. Und das ist besonders beachtlich in einer Kultur, in der das Ideal der Stay-at-home-Mom immer noch so präsent ist. Aber irgendwie klingt mir das alles zu perfekt. Das heißt ja schließlich auch amerikanischer Traum und nicht amerikanische Wirklichkeit. Und mittlerweile wissen ja auch die meisten, dass der amerikanische Traum ein Narrativ ist und keine Realität. Es gibt ja genügend Leute, die viel arbeiten und trotzdem gerade nur so über die Runden kommen. Sowohl in Deutschland als auch in den USA. Menschen mit viel Selbstinitiative, die dann aber trotzdem an ihren Projekten scheitern. Ich habe den Verdacht, dass der amerikanische Traum sozusagen nicht von jedem geträumt werden kann. Dafür noch einmal zurück zu Brian.
There was an opening on the town council, and my wife and I bought our property in town, and we were probably living in Saxonburg probably for 5 years at this point. But I grew up just a mile out of town, and my best friends lived in town, so I was in town all the time. Now, this would have been in the mid-80s, and there was a very clickiness to the town. Like, you had to have grown up in this town to be considered part of the town. So when I tried to get on council, I was basically told, I don't think you'll get this position because, you know, you're an outsider. And it cracked me up because I was an outsider, and but I was always in town, and I lived a mile out of town originally, you know, growing up. But I was living in town at the time. And it took a little while on council to get to a point where, I don't even want to say the word trusted, but they're valued, you know, because of being that outsider.
Brian ist nur eine Meile entfernt von Saxonburg aufgewachsen. Seine Freunde wohnten in Saxonburg und sein gesamter Lebensmittelpunkt war schon immer in Saxonburg. Aber als er dann dem Stadtrat beitreten wollte, hat man gesagt, er wäre ein Outsider. Also kein Einheimischer. Und deshalb wollte man ihn nicht im Stadtrat haben. Über die Jahre hat sich dann natürlich diese Ablehnungshaltung auch verändert. Ich meine, immerhin ist Brian ja dann später auch Bürgermeister geworden. Aber diese Geschichte zeigt sehr gut, wie ungleich Möglichkeiten verteilt werden. Manchen Leuten wird die Möglichkeit zur Selbstentfaltung gegeben und anderen nicht. Und wenn man nicht als Teil der Gemeinschaft gesehen wird, dann ist es auch schwer, sich selbst zu verwirklichen. Mühlhausen und Saxonburg zeigen beide, wie wichtig Rückhalt in der Gemeinde sein kann. Die Unterstützung der Gemeinde kann nämlich helfen, die eigenen Träume zu verwirklichen. Und das beginnt damit, Menschen in die Gemeinde zu integrieren. Zum Schluss habe ich Simone gefragt, ob sie jemals Leute auf der Kirmes gesehen hat, die gebürtig wahrscheinlich nicht aus der Region stammen.
Die sind meist unter sich geblieben. Also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass die Kirmes mitgefeiert haben.
Ja gut.
Ne? Die haben das bewusst vielleicht auch ignoriert. Ne? Ich meine, wenn man so richtig schwer am Feiern ist, das wirkt dann vielleicht auch für manche befremdlich.
In Mühlhausen könnte ein erster Schritt in Richtung Chancengleichheit zum Beispiel schon mal damit anfangen, scheinbare Outsider zur Kirmes einzuladen. Denn wenn wir alle Teil einer Gemeinde sind, können wir uns gegenseitig unterstützen und am Ende vielleicht sogar unsere eigenen Träume leben. Das war die erste Folge unserer dreiteiligen Miniserie über Röblings Brücken. Als Mühlhäuser hat Röbling eine Brücke nach Saxonburg in die USA gebaut. Und diese Brücke steht immer noch. In unseren Gesprächen haben wir gelernt, dass man das Narrativ des amerikanischen Traums auch in Deutschland finden kann. In der nächsten Folge führt unsere Reise nach Trenton in New Jersey. Dort lebten Röblings Fabrikarbeiter nämlich auch eine Version des amerikanischen Traums. Abschließend möchte ich mich auch noch einmal bei allen Interviewgästen in Mühlhausen und Saxonburg bedanken. Und besonderer Dank geht auch nochmal an die Stadtverwaltung Mühlhausen, ohne deren Unterstützung diese Produktion nicht möglich gewesen wäre. Diese Folge war eine Produktion der Atlantic Hour und die funky Musik, die ihr gehört habt, die kommt von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin's nochmal. Ich wollte an der Stelle nochmal ein bisschen Werbung für mein Mühlhausen machen, denn neben Röbling haben wir auch andere große Persönlichkeiten in der Stadt gehabt. Bach war zum Beispiel auch einer davon und war auch für eine Weile da. Mühlhausen bietet alles für einen Ausflug, falls ihr mal in der Gegend sein solltet. Und besonders jetzt im Winter ist es in der mittelalterlichen Altstadt auch ziemlich gemütlich. Dann bis bald in Mühlhausen.